Ja, mein geistlicher Lebensweg fängt damit an, dass ich im Prinzip die Lutherbibel und das Kirchengesangbuch mit der Muttermilch eingesaugt habe und damit groß geworden bin. Aber in mir war immer so eine heimliche Sehnsucht, irgendwo so, der Heilige Geist ist irgendwie so was Diffuses und da muss ja irgendwie mehr dran sein. Und ich habe mich immer bemüht zu gucken, wie kommt man da an mehr dran. Und es war eine unstillbare Sehnsucht in mir. Und ich habe heute Mittag nochmal so überlegt, was eigentlich so das Erste war, was mich so innerlich irgendwo auf die Spur gebracht hat. Es muss irgendwie noch mehr geben. Das war eigentlich, ja, traditioneller landeskirchlicher Haushalt. Man steht beim Beten dann so da und nie anders. Und wir hatten dann im Mitarbeiterteam von meinem Vater einen Soldaten, der mitgearbeitet hat. Und der stand beim Beten immer so da. Und das war extrem ungewöhnlich für mich, der ich ja nur mit so groß geworden bin. Wenn einer beim Beten so da steht und dann noch breitbeinig. Also habe ich gedacht, wow, es gibt noch irgendwas anderes und das ist interessant, aber ich war einfach noch zu jung. Ich war, glaube ich, im Konfirmandenalter, als dass ich ihn gewagt hätte zu fragen, was sich dahinter verbirgt. Zu meiner Jugendzeit war es eigentlich schön, wir hatten in Kiel eine evangelische Allianz, sodass man recht gut funktionierende, sodass man in allen Freikirchen auch herzlich willkommen gewesen ist. Da habe ich also so ein bisschen meine Freikirchenluft schon geschnuppert und an der Fassade gekratzt. Es muss irgendwie noch mehr geben als nur Landeskirche. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Als ich im Jahr 2000 hierher gekommen bin, hatte ich das Gefühl, ich komme nach Hause. So, meine Suche, meine Sehnsucht hatte erstmal ein Ende. Und ich habe erlebt, wie befreiend das ist, dass der Heilige Geist da ist und einem als Ratgeber auch in Kleingruppenarbeit beim Alpha zum Beispiel ganz praktisch, ganz banal zur Seite steht. Aber es war da immer noch eine heilige Unzufriedenheit. Das ist eigentlich das Schöne daran, dass das anscheinend nie aufhört, dass man immer mehr haben will. Ja, zum Thema Beten bringt es an sich. Ich bin kein Beter gewesen. Und ich habe mit Gebet immer von klein auf assoziiert, es ist traditionell, es ist langweilig, es muss halt sein, aber es ist nichts, was dir Spaß macht. Und in manchen Bibelkreisen, in denen ich war, da gab es Leute, die haben jedes Mal dasselbe gebetet. Also nach dem fünften Mal konntest du schon synchron mitsprechen, was die beten. Das kann es alles irgendwie nicht sein. Das erste Mal, wo ich drüber gestolpert bin, dass Beten irgendwie noch eine völlig andere Dimension haben muss, war auf Jugendfreizeiten, die ich vom Geistlichen Zentrum in Grelingen aus geleitet habe, wo aufgrund von Gebet einfach Dinge passiert sind, die so nach meinem normalen landeskirchlichen Verständnis weder ohne Gebet noch mit Gebet hätten passieren können. So nach meinem Verständnis und sind trotzdem passiert. Und da habe ich gemerkt, irgendwie ist da was dran und irgendwie ist da noch mehr zu entdecken und noch mehr Schätze zu heben. Und habe also von daher auf die harte Tour gelernt, das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Und habe mir das dann buchstäblich antrainiert, eigentlich. Erstmal einfach, weil es eben sein muss. Die Freudigkeit war dann auch nicht, aber es muss halt sein und es bringt ja auch ein gewisses Resultat. Es gab mindestens 10 Jahre in meinem Leben, also die letzten 10 Jahre, ausgenommen das letzte Jahr, die letzten 10 Jahre, die sehr trocken gewesen sind, wo ich teilweise echt das Gefühl gehabt, so mein Gebet geht bis zur Decke und dann ist Schluss. Neulich hatte mir das eine Bekannte rübergeschrieben, was macht man, wenn man das Gefühl hat, das Gebet geht nur bis zur Decke? Habe ich gesagt, mach die Decke weg oder geh raus. Ja, und da kann tatsächlich auch ein Schlüssel drin sein, dass man einfach mal eine andere Umgebung sich sucht und völlig andere Verhältnisse, als man sonst beim Beten hat, dass man nicht so Negatives assoziiert. Mir ist dann ganz erstaunlich im letzten Jahr was passiert. Anfang des Jahres beim Ziehen der persönlichen Jahreslosung, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und ja, für mich als Landeskirchler irgendwie so ein richtig abgegriffener Begriff, aber ich hatte so das Gefühl in dem Moment, dass Gott so zu mir spricht und sagt, okay, jetzt wollen wir mal gucken, wie groß dein Glaube ist. Und dann werde ich das erfüllen und dann hast du Glauben für mehr. Und wenn du mehr Glauben hast, dann werde ich auch das erfüllen. Und ich werde dich jetzt mal geistlich auf eine Wachstumsspur schicken. Und wir machen jetzt zusammen mal so ein richtiges Projekt. Von daher war ich Anfang letzten Jahres schon echt gespannt, was so passiert. Und das, was dann passiert ist, das hätte ich mir aber auch echt nicht in den kühnsten Träumen gewagt, so träumen. Wir waren dann mit dem Team für einen Wocheneinsatz nach Ostfriesland gefahren, sollten da an diesem Wochenende nur was vorbereiten für ein Wochenende, was einen Monat später ist, und sollten die Gemeinde auf dieses Thema richtig heiß machen. Die wollten dafür auch ein anderes Gebäude anmieten, und ich guckte dann so in dieses andere Gebäude, wo wir nicht rein konnten, durch die Scheiben und guckte so rein. Und in dem Moment hörte ich so innerlich, wie Gott zu mir sagt: Und wenn du in einem Monat in diesem Haus bist, dann will ich dich auf den Knien vor mir beten sehen. Ja, das nimmt man dann ja erstmal so zur Kenntnis und ist noch so ganz entspannt. Aber wenn man dann einen Monat später tatsächlich da hinkommt und dann die Tür aufmacht und sich da einen Fuß reinsetzt, dann guckt man sich da doch etwas mit etwas mulmigen Gefühlen um, was einen da jetzt wohl erwartet und was Gott wohl machen wird. Ich hatte, kluger Mann baut vor, mir eine Proklamation ausgedruckt, um erstmal so ins Gebet einzusteigen, und habe mir gedacht, ich gehe oben auf die Empore. Da konnte man mich beim Lobpreis nicht sehen, aber ich konnte da frei schalten und walten und habe dann meinen Zettel mit der Proklamation erstmal runtergebetet und fand mich richtig gut und fand das auch ganz sicheres Terrain, weil ich hatte ja was in der Hand, ich wusste, was ich sagen soll. Das Problem war nur, irgendwann ist dieser Zettel zu Ende gebetet und dann sagst du Amen und dann stehst du da und dann stehst du da. Du bist buchstäblich sprachlos und das Einzige, was du dann noch rauskriegst, ist: Ja, Gott, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Und was dann passiert ist, das hat mein gesamtes geistliches Leben umgekrempelt, mein Gebetsleben völlig auf den Kopf gestellt und mich in den darauffolgenden 10 Tagen so sehr verändert, dass meine Frau nachher gesagt hat, als sie mich wieder in den Armen hatte: Jetzt muss ich mich erstmal an meinen neuen Mann gewöhnen. Also, so schnell kann es gehen. Und ich hatte auch tatsächlich Sorge, wie meine liebe Frau da Schritt halten soll, weil es war ein enormes Tempo, mit dem Gott mit mir da vorangeschritten. Ja, stell dir vor, du betest für egal wen, und das, was du für Leute bittest, das passiert tatsächlich. Ausnahmslos, ohne Lücken. Und inzwischen bin ich da, dass ich sage, also, wenn ich für jemanden bete, dann erwarte ich einfach, dass Gott was tut. Also zum Beispiel um Heilung. Dann erwarte ich einfach, ich sage Amen, und spätestens eine Viertelstunde später ist die Person geheilt. Für mich ist es inzwischen das Unnormale, dass keine Heilung oder keine Gebetserhörung eintrifft. Das ist das, worüber ich mir Gedanken mache. Früher habe ich mir darüber Gedanken gemacht, naja, ist eben so, und 50-50-Chance, kann ja klappen, wenn du betest, dass der andere gesund wird oder dem geholfen wird und Gott eingreift oder eben nicht. Und wenn nicht, ja, ist eben so und muss man mit leben. Gott erhört halt anscheinend nicht jedes Gebet. Und das, was ich euch mit diesem Seminar anbieten möchte, ist einfach euch auf eine Reise mitnehmen, euch motivieren, herausfordern im positiven Sinne, weil ich habe mir im Laufe des letzten Jahres dann Gedanken gemacht, was waren eigentlich die Faktoren? Gab es irgendwas, was vorher passiert ist, was das, was Gott mit mir angefangen hat, machen konnte? Und hätte ich, wenn ich manches nicht gemacht hätte im Vorfeld, hätte das ein ganz anderes Ergebnis im April letzten Jahres gegeben, und dann wäre nichts passiert. Und das ist das Spannende, und das schlägt sich in den Themen auch nieder, dass es zum einen natürlich darum geht, dass man schon wissen sollte, wer Gott so ist, auch vom Wesen her. Und klar, ich bin groß geworden damit, dass Gott, ja, man sagt dann halt, unser Vater im Himmel, aber irgendwie groß, unnahbar, diffus, unpersönlich, je nach Herkunft bedrohlich, angsteinflößend. Das ist der Gott, der dich sieht. Ich sehe dich, ich habe dich im Auge. Aber. Oder ist es wirklich ein Papi? Ich habe mich immer gewundert, die ganze Zeit vom Kleinsein bis Größerwerden, wie Paulus sowas schreiben konnte im Galaterbrief. Können wir rufen, lieber Papi. Wird mir nie einfallen, als landeskirchlicher Pastorensohn so mit Gott zu reden. Vielleicht noch so, lieber Gott und Vater, das war so die persönlichste Anrede, die ich die letzten Jahre hatte. Aber jetzt zu sagen, hey Dad oder mein geliebter himmlischer Vater oder so, so was sehr Persönliches, hätte ich mir nicht vorstellen können. Wir werden uns also in diesen Einheiten dann, nachdem ich jetzt gleich erzähle, was so Faktoren sind, die uns helfen können, uns danach beschäftigen an einem der nächsten Abende mit den Eigenschaften und mit dem Charakter unseres himmlischen Vaters. Auch was es für Hilfen gibt, wenn man in die Bibel guckt, wenn man einfach sprachlos ist und nicht weiß, was soll ich eigentlich beten. So, wenn man total down ist, depressiv oder wütend oder überhaupt nicht weiß, wie soll ich mit Gott reden. Mir fehlen da einfach die Worte, weil die Situation einfach so grausam oder so doof oder so bescheuert ist. Ich weiß nicht, was ich beten soll. Gibt es da Hilfen in der Bibel, dass ich dann einfach in der Bibel etwas finde, was ich durchbeten kann. Dann natürlich die Frage, die auch im Flyer drin steht, wo wünschst du dir mehr Himmel hin? Und dass es da nicht bei dem Wunsch bleibt, sondern wie kommen wir dahin, dass wir buchstäblich Himmel auf Erden haben? Dann geht es natürlich auch darum, und das ist das Schöne an Gemeinde, ich als der klassische chronische Einzelgänger, introvertiert als Kind und Jugendlicher, dass ich plötzlich so auf Gemeinde und Gemeinschaft stehe und sage, ohne das geht es gar nicht mehr. Da ist also in mir auch sehr viel passiert. Damit werden wir uns ebenso beschäftigen. Was können wir eigentlich auch so gegenseitig voneinander lernen? Wo liegen Vorteile von Zweierschaft und Gebetsgemeinschaften, einen Gebetspartner zu haben? Dann das große Thema, wie kann ich, ja, im Sinne von, also im Bezug zu Gebet, jetzt von effektiv zu reden, weiß ich nicht, aber wie kann ich effektiv für andere beten? Und da dann noch einen Schritt weiter zu gehen und Gottes außergewöhnliche Kraftquellen anzuzapfen. Gibt es da Kraftquellen? Wo sind die? Wie komme ich da hin? Wie erlange ich auch im weitesten Sinne Vollmacht im Gebet? Dass das eben wirklich so ist, dass wenn ich Amen sage, der andere, bei dem da irgendwas passiert ist. Wie komme ich da hin? Und dann zum Schluss eher so als, könnte man jetzt denken, als Feedback noch so dankbar staunen. Was hat Dankbarkeit mit mir zu tun? Was hat Dankbarkeit mit Gott zu tun? Was hat Anbetung mit Gott zu tun? Und da könnte man auch jetzt ganz viel noch drüber reden. Und das ist auch ein sehr weites Feld. Ja, als ich das Stichwort Beten bringt zum ersten Mal hörte, dachte ich, wow, das ist ein interessanter Slogan. Wäre schön, wenn es so wäre. Da träumen wir so von. Und kann euch beruhigen, es ist toll, dass es so ist, dass Beten was bringt, dass man offensichtlich mit Gebet irgendwas übernatürlich bewegt. Ich habe neulich in einem Buch gelesen, so, du kannst die Welt nicht bewegen, kannst du nicht, kannst zwar treten, aber deswegen dreht sie sich nicht schneller, aber mit Gebet kannst du den Arm Gottes bewegen und damit bewegst du Welten. Fand ich sehr interessant. Ja, eins, was mich noch so persönlich auszeichnet und damit weiche ich wahrscheinlich völlig vom Landeskirchlichen ab, ich habe mich immer danach gesehnt, alles, was in der Bibel steht, auch zu erleben, zu sehen. Also für mich ist es absolut nicht so. Es gibt ja die theologische Auffassung damit, dass das Neue Testament dann irgendwann fertig war und man gesagt hat, so, das ist das Neue Testament, und dass damit angeblich die Zeichen und Wunder aufgehört hätten. Und Punkt A, kann ich mir das nicht vorstellen. Punkt B, beweist die Kirchengeschichte was ganz anderes, vor allem auch die jüngere Kirchengeschichte. Und Punkt C, nee, ich will das auch erleben, was die erlebt haben. Erstmal völlig, völlig eigennützig, habe ich neulich auch zu einem Freund gesagt. Ich fahre ja auf Konferenzen, wo ich für Leute bete, einfach nur mit, aus purem Eigennutz, weil ich will Gott einfach nur am Werken sehen. Ich will einfach nur sehen, was Gott tut. Aus dem puren Eigennutz. Hat er mich ganz groß angeguckt, wir waren beim Autofahren, der wäre fast auf die Bremse getreten. Und sage ich, ja, aber da investiere ich mich und da mache ich mit und investiere mich an andere Leute und will einfach sehen, wie Gott was erlebt. Und das ist ein unbeschreibliches Erlebnis, so einmal diese enge Verbindung zu Gott zu haben und während du für andere betest, schon so von Gott zu hören, dass er irgendetwas tut oder du spürst das, dass irgendwas bei der betreffenden Person passiert und du erlebst dann direkt danach Gebetserhörung. Hatten wir jetzt auch auf dem Alpha-Wochenende, hatte jemand Ohrenschmerzen, das eine Ohr war taub und haben für gebetet und dann sage ich Amen und sag und wie ist und war so völlig voller Erwartungen, ja, das Ohr ist jetzt auf und nee, ist immer noch so taub und dann habe ich erstmal nur die Stirn gerunzelt und habe gedacht, das gefällt mir jetzt aber nicht, aber eine Viertelstunde später sagte sie dann, nee, jetzt ist alles wieder gut und sie kann wieder hören wie vorher. Besser wie vorher? Nein, nicht besser, aber wenigstens so wie vorher. Und dann war sie gestern Abend zum Abschlussabend vom Alpha da und dann fragte ich sie nochmal und sage, ja, jetzt ist es richtig perfekt. Und das ist das, was ich hören will beim Beten. Dass ich bete und das wünsche ich euch, dass ihr betet und das erlebt. Und da möchte ich mit euch hin. Ja, da fragt man sich natürlich, Mensch Jörg, wie soll man da hinkommen? Ihr kriegt nachher Zettel, ihr braucht nicht so wahnsinnig viel mitschreiben, auch die ganzen Bibelstellen nicht, die habe ich auch alle ausgedruckt. Der Petrus schreibt im 2. Petrusbrief, in seiner Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Güte berufen hat. In seiner Macht hat er uns alles geschenkt. Geschenkt. Nicht einiges geschenkt, nicht wenig geschenkt, nicht ein bisschen geschenkt, sondern alles geschenkt. Neulich in einem Buch habe ich gelesen, was wir zum Leben mit Gott brauchen, das gibt er uns und stellt uns zur Verfügung. Aber was wir für ein Leben, für ein übernatürliches Leben mit Gott haben wollen, das müssen wir uns bei ihm holen. Und dann gehst du einfach hin und sagst, hier ist ja nicht für mich. Ich möchte ja anderen damit dienen. Völlig uneigennützig. Und dann geschenkt. Geh rein in den Thronsaal und hol's dir. Greif dir das im Glauben. Da sind die Amerikaner ganz cool drauf. Wenn die sagen, greif die Verheißung im Glauben, dann sagen die immer, claim the promise. Und über dieses Wort claim bin ich gestolpert. Ich habe früher wahnsinnig gerne Western gelesen, so vor allem mit Goldgräbern und so. Und da kommt das auch. Da ist mein Claim, da kann ich nach Gold schürfen. Das ist so meine Buddelecke, wo ich, was weiß ich, ein paar 5, 6 Quadratmeter habe. Aber, und das ist das Wichtige, ich habe ein Dokument, da steht drauf, die 6 Quadratmeter gehören Jörg Rode, hier darf er buddeln. So viel und so tief, wie er will, und alles, was er da rausholt, das ist seins. So, und jetzt übertrag das auf Verheißung. Da liest du in der Bibel irgendwo eine Verheißung. Wir nehmen was, Psalm 27, den nehme ich so gerne. Der Herr ist dein Licht und dein Heil, wovor wolltest du dich fürchten? Der Herr ist deines Lebens Kraft, wovor noch sollte dir überhaupt grauen? Und vielleicht ist der eine oder andere unter uns ein ängstlicher Mensch. Und dann gehst du zu Gott und sagst, pass mal auf hier. Psalm 27, Vers 1. Das ist mein Claim. Das ist mein verbrieftes Recht. Wir kommen dann nachher noch zu. In deinem Wort steht geschrieben, uns gehört alles, was du verheißen hast in deinem Wort. Und Psalm 27, Vers 1 gehört dazu. Das ergreife ich jetzt im Glauben. Das ist mein Claim. Da setze ich meinen Namen drauf. Da setze ich Psalm 27, Vers 1 drauf. Und dann sage ich, hier, jetzt schenk mir das. Und glaub mir das, du wirst danach ruhiger schlafen als vorher. Ganz bestimmt. Das ist auch eins der Dinge, die ich beim Beten gelernt habe. Das ist offensichtlich eine sehr interessante Wirkung hat, wenn wir im Gebet für andere Bibelstellen mit einflechten. Letztes Jahr auf dem Seminar hat das mal einer erzählt. Wenn wir im Gebet sagen, es steht geschrieben, und eine Bibelstelle zitieren, dann scheint das im Übernatürlichen offensichtlich so zu sein, dass dann in dem Moment alle Engel stehen bleiben und zuhören, was steht geschrieben. Weil die ehren das Wort Gottes, echt. Und dann hören sie zu. Und dann bestätigen sie das und dann führen sie das aus. Und das scheint ganz offensichtlich so zu sein. Seit ich so bete, jetzt verrate ich also echt eins von meinen Erlebnissen, seit ich in dieser Art und Weise bete, wenn man von Erfolgsquote beim Beten überhaupt reden kann oder beten will, wie gesagt, früher war das eher so 50-50. Und das war einer von den Faktoren, seitdem ich so bete, habe ich eine Erfolgsquote geschenkt bekommen von um die 80, 85%. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil wenn du Claim the Promise machst, du betest für einen, sagst, hier ist die Verheißung. Allein schon, dass alle, die zu Jesus gekommen sind, die hat er geheilt. Steht da. Steht an mehreren Stellen. Ja, was willst du denn dann machen mit so einer Verheißung, wenn du für einen betest? Dann sagst du halt, ja, Jesus, alle, die zu dir gekommen sind, die hast du gefragt, was fehlt dir? Dann sagt der betreffenden Person immer, jetzt formulier deine Bitte nochmal ganz genau, was willst du von Jesus haben? Und dann kann ich sagen, so, und du hast jeden, der zu dir gekommen ist, gefragt, was soll ich dir tun? Und wo zwei oder drei eins sind, worum sie bitten, das will ich tun. Das steht geschrieben. Und du hast jetzt hier die Bitte gehört und wir sind eins darüber. Und jetzt erwarte ich von dir, dass du etwas tust. Probiert das einfach mal aus. Im Galater 4, Vers 7, da steht das, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir keine Hausgenossen. Dann sind wir keine Fremdlinge mehr, sondern Hausgenossen und darüber hinaus noch, nee, das geht, die Hausgenossen sind woanders. Dann sind wir Kinder Gottes und wenn Kinder dann auch erben, denen alles gehört, was er verheißen hat. So, da haben wir es wieder. Kinder erben, denen alles gehört, was er verheißen hat. Nicht manches gehört, nicht ein bisschen gehört, sondern wirklich alles. Seitdem sieht das in meiner Bibel teilweise ziemlich kunterbunt aus, weil dann am Rand irgendwo, wo ich eine Verheißung sehe, dann immer hinschreibe, Erbe, Ausrufezeichen. Kann ich da am Rand immer gucken, ist da irgendwo ein Erbe zu finden? Und das motiviert mich dann natürlich auch, weil ich dann immer wieder mein Erbe neu entdecke. Und so wird die Bibel für mich einerseits immer noch ein Liebesbrief Gottes an mich, aber andererseits auch ein, in diesem Sinne dann wirklich Testament, wo mein ganzes Erbe drin steht. Und das ist ein echtes Testament. Und das ist total cool. So, Nach der langen Vorrede, jetzt geht's wirklich los. Voraussetzungen für persönliche Erweckung möchte ich das mal nennen. Da gibt es im Amerikanischen, ach so, darf ich mal fragen, wer ist denn des Englischen hier so einigermaßen mächtig? Einfach mal so Interesse halber. Okay, ja, dann weiß ich, dass ich es ausführlicher erklären muss, wenn ich so um mich schmeiße. Im Englischen gibt es so einen Begriff, der heißt Purity. Das heißt eigentlich übersetzt einfach nur Reinheit oder rein, oder würde man im Deutschen auch sagen pur. Das ist pures Mineralwasser, da ist kein Saft zwischen, sondern pures Mineralwasser, das ist pur, ist einfach rein, ist klar, nicht getrübt. So, das ist eins der Dinge, dass man, wenn man in den Ordnungen Gottes lebt, einfach ein in diesem Sinne dann auch reines oder geheiligtes Leben lebt. Das ist so eins von den Voraussetzungen. Du kannst nicht erwarten, dass Gott dein Gebet erhört, wenn du wie wild an bestimmten Punkten sündigst oder beim Namen genannt gegen ein oder mehr von den 10 Geboten verstößt. Das klappt einfach nicht. Wenn du dir ständig Nachbars Autoschlüssel klaust und mit dem seinem Auto durch die Gegend fährst und Kratzer reinfährst, dann kannst du nicht erwarten, dass Gott gleichzeitig dir irgendwie Segen bei deiner Arbeit für ihn gibt. Mag sein, dass es ein gewisses Maß an Segen noch gibt, weil du bist ja auch Kind, aber er wird dich mit Sicherheit auch darauf hinweisen, lass mal Nachbars Autoschlüssel im Haus und hol den nicht immer beim Nachbarn raus. Fand ich auch immer schön, beim Alpha in dem Handbuch, da steht dann immer drin, dass es gar keine Verbote sind und dass Gott uns gar nicht den Spaß davon rauben will, jetzt Wolfgang in die Tasche zu greifen und da die Honigbärchen rauszuholen, sondern dass er uns davor bewahren will, dass uns jemand Schaden zufügt. Und das finde ich einen total interessanten Aspekt, dass es gar nicht mehr darum geht, dass er uns das Vergnügen rauben will, sondern dass er uns schützen will. Und das ist etwas völlig anderes als das, womit ich groß geworden bin. Da heißt es immer nur, du darfst nicht. Ja, ein Punkt ist mir unglaublich schwer gefallen zum Thema Vergebung. Bei Vergebung gibt es 2 verschiedene Arten von Vergebung. Da gibt es, ich trete Uwe richtig fies gegen sein Bein und sage, oh, Entschuldigung, war nicht so gemeint. Oder ich tue ihm was richtig Mieses, wo er sich richtig drüber ärgert und ich merke, das war nicht richtig und gehe zu ihm hin und sage, du, Uwe, ich bitte dich um Vergebung von meinem Herzen her und kannst du auch von deinem Herzen her mir vergeben? Das ist etwas völlig anderes, weil in dem Moment ist meine Emotion, ist mein Herz mit und ist eine wirkliche Gesinnungsänderung auch da. Jesus beschreibt dieses vom Herzen her vergeben bei dem Gleichnis vom Schalksknecht, was ich jetzt mal als bekannt voraussetze, wo er dann sagt, der Schalksknecht, der wollte dann einem, der ihm weniger schuldete, dann das bisschen Geld haben, das konnte er nicht zahlen, da wollte er ihn in den Knast schmeißen, bis er es hätte bezahlen können oder bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und der große König kriegt davon Wind und sagt, hey, du, ich habe dir eigentlich vergeben und jetzt gehst du so kleinkariert mit deinen Mitknechten um, das ist nicht fair. Und deswegen kommst du jetzt auch in den Knast. Und dann sagt Jesus, genauso wird es euch ergehen, wenn ihr nicht vom Herzen her, von eurem Herzen her vergebt. So, Butter bei die Fische. Ich habe 3 Schwestern, alle längere Zeit oder die schlimmere Zeit meines Lebens größer und stärker gewesen als ich. Und mit 2 Schwestern habe ich mich relativ gut versöhnt. Mit der Ältesten bin ich immer relativ gut klargekommen. Mit der Jüngsten, das ging noch relativ gut. Aber mit der Mittleren, wir haben wirklich nichts, wo wir einer Meinung sind. Und man weiß wirklich nicht, worüber man mit ihr reden soll. Und wir kriegen uns garantiert in die Haare. Also sage ich schon gar nichts oder besuche sie nicht oder halte das auf ein wirkliches Mindestmaß. Ich gehe da solchen Sachen aus dem Weg und ihr Ehemann ist da ganz ähnlich gestrickt und wir kennen es noch aus der Gemeindejugend und das war eine echt unschöne Zeit, wo ich nicht gerne dran denke. Und vorletztes Jahr, also ein Jahr bevor geistlich bei mir einiges passiert ist, da fängt dann meine liebe Frau an, in mich zu dringen und zu sagen, hey, du musst dich aber mit Claudia mal versöhnen. Und ich, nee, will ich nicht. Ja, musst du aber, das kann doch nicht so weitergehen. Ihr seid Geschwister und ich verstehe mich mit meinen Geschwistern so gut, da kannst du doch nicht mit deiner Schwester und so. Und ich immer, nee, will ich nicht und mache ich nicht. Und ich bin Gott dankbar für diese Ehefrau, die keine Ruhe lässt an diesem Punkt. Ich sage euch auch warum, weil ich habe dann nachgegeben und wir haben uns dann vorletztes Jahr im November dann tatsächlich getroffen und darüber ausgesprochen mit ihr und ihrem Ehemann und uns da versöhnt und können uns jetzt konfliktfrei begegnen. Und ich bin überzeugt, hätte dieses Treffen aufgrund der Drängelei von meiner lieben Ehefrau nicht stattgefunden, dann wäre im April nicht das passiert, was passiert ist. Und dann würde es mir immer noch so schlecht gehen wie vorher. Und dann hätte ich immer noch 20% Gebetserhöhung und der Rest war was. Also einer von diesen ganz wichtigen Punkten. Soweit es an uns liegt, schreibt Paulus, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und das gehört einfach mit dazu. Vergebung vom Herzen her. Einer von den wichtigsten Punkten und wir erleben das auf den Vaterherzkonferenzen immer wieder, dass das auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und erstaunlicherweise nicht nur jetzt irgendjemanden anders zu vergeben, den Eltern oder Geschwistern oder wem, sondern in bestimmten Fällen, wenn irgendwas vorgekommen ist, wo man, obwohl man gar nicht die Schuld dran hat, aber sich selber die Schuld gibt. Viele haben dann tatsächlich unglaublich Schwierigkeiten, sich selber zu vergeben. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn sie dadurch sind, auch durch dieses, ich vergebe mir selber, in dem Moment, in dem die dadurch sind, da passiert, das ist wie wenn einer irgendwo einen Schalter umlegt. Da erleben wir die unglaublichsten Dinge und da bin ich Gott dankbar dafür. Ja, das war noch bevor ich hier in diese Gemeinde gekommen bin. Da kam ein Lied auf, das heißt immer mehr. Wir kennen das alle, immer mehr von dir, Gott, immer mehr. Und das, da hat jemand als Lied das in Worte gefasst, was ich nicht in Worte fassen konnte. Und war also, ich bin seit über 10 Jahren in dieser Gemeinde und das Lied kannte ich schon davor. Also ihr wisst, wie lang die Zeit dann gewesen ist, wo diese Sehnsucht danach einfach ist, diese Unzufriedenheit mit dem, was man schon hat. Aber man möchte immer noch mehr. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich schon habe, sondern ich will noch mehr. Und da muss noch mehr sein. Wundert mich, wie viel Zeit Gott manchmal braucht. Dass das 10, 12 Jahre sind, bis da dieses immer mehr endlich kommt. Und wie oft habe ich dieses Lied gesungen? Aber ist es wirklich so, dass Gott so lange braucht oder hat das was mit mir zu tun? Und ich glaube, das ist es eher, dass es mit uns was zu tun hat. Bis Gott uns wirklich mehr geben kann, weil es hat auch was mit Verantwortung zu tun, mit dem, was er uns geben will. Aber eines, auch eins dieser ganz wichtigen Punkte sind alle wichtig. Dieser geistliche Hunger, dieses mehr haben zu wollen, dieser Durst und das Wort Gottes oder Predigten oder Zeit mit Gott aufzusaugen wie so ein trockener Schwamm. Das mal beobachtet, wenn ihr so einen richtig trockenen Schwamm habt und da so langsam Wasser drauf tropfen lasst. Macht das mal morgen vorm Abwaschen. Nehmt euch einen trockenen Schwamm und lasst mal so Tröpfchen für Tröpfchen, der saugt das erstmal. Das dauert ganz schön lange, bis da irgendwann zwischen euren Fingern Wasser kommt. Der sättigt sich erstmal so richtig voll. So, und diese Sehnsucht von so einem trockenen Schwamm. Der Zweck eines Schwamms ist, dass er nass ist, dass er Spüli hat und dass er irgendwas sauber macht. Der Zweck eines Schwammes ist nie, dass er trocken ist. So, das ist mit euch genauso. Euer Zweck ist nicht, dass ihr geistig trocken seid, sondern dass ihr durchtränkt seid mit der Gegenwart und mit der Liebe Gottes. Und das aus euch rausfließen lasst in euer Umfeld, wo ihr lebt. Und dieser Hunger, das ist eins von den ganz wichtigen Aspekten. Und das Interessante ist, dass die Bibel an keiner Stelle erwähnt, dass wir halbherzig zur Sache gehen sollen. Ich habe das neulich mal recherchiert in einem ganz anderen Zusammenhang, aber dieses von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit einem Viertel deiner Kraft. Nein, mit aller deiner Kraft. Das steht mindestens 55 Mal in der Bibel. In ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Fängt im Alten Testament bei den 10 Geboten an und hört im Neuen Testament dann auf bei Jesus. Der erwähnt das auch sehr oft. Und das ist das, dass wir von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller unserer Kraft uns auf Gott ausrichten sollen, die Beziehung mit ihm suchen sollen. Und das hört sich so fürchterlich theoretisch an, aber wir werden das im Laufe der nächsten Abende alles mal ganz genau eruieren, wie das aussehen kann, dass da Beziehung und Lebendigkeit reinkommt. Aber wenn einer zu mir kommt und sagt, oh, ich habe so einen Hunger nach Gott und so einen Hunger nach mehr und irgendwie muss es da noch mehr geben, dann sage ich, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn du Hunger hast oder durstig bist nach Gott, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und dann stellt er sich da auch dazu. Klar, keiner sagt, dass es einfach ist, da ständig mit ganzer Kraft an dem Punkt zu kratzen. Und wenn man berufstätig ist, dann hat man ja auch alles mögliche andere noch im Kopf. Und dann soll man auch noch Zeit mit Gott verbringen. Wo soll ich die denn hernehmen? Aber auch da kommen wir im Laufe des Seminars dazu, wo wir Zeit für sowas hernehmen. Zeit mit Gott zu verbringen. Ja, ein ganz anderer Punkt, denkt man immer, der hat damit gar nichts zu tun. 2 Jahre vor dieser, ja, Andy hat mich mal gefragt, würdest du sagen, das ist eine persönliche Erweckung, was mit dir passiert ist? Also 2 Jahre vor dieser geistlichen Erweckung, persönlichen Erweckung, habe ich gedacht, vielleicht kann ich an meinen Lebensumständen, mit denen ich nicht zufrieden bin, was ändern, wenn ich einfach anfange, rauf und runter Anbetungsmusik zu hören, Lobpreis zu hören. Also ich habe damals in Hamburg gearbeitet, beziehungsweise in Buchholz, und egal, wenn ich im Zug saß, immer MP3-Player, Ohrstöpsel rein, Anbetungsmusik gehört. Und nun könnte das sich ganz demotivierend anhören, wenn ich sage, und dann hat es noch 2 Jahre gedauert, bis irgendwas passiert. Ansonsten kann man sagen, 2 Jahre gehen schnell vorbei, aber wer sagt denn, dass es 2 Jahre sind? Ich meine, jeder ist individuell und Gott geht mit jedem individuell um. Und hätte ich mich mit meiner Schwester eher versöhnt, dann hätte da vielleicht an dem Punkt auch schon eher was passieren können. Also da gibt es mehrere Faktoren. Nur das, worauf ich euch aufmerksam machen möchte, ist einfach, es gibt ein paar Faktoren, wo man gucken sollte, bin ich da mit Gott im Reinen? Kann ich da noch irgendwas in meiner Beziehung mit Gott optimieren und vertiefen? Und wenn ja, was? Und Anbetung zählt dazu. Und Anbetung, wir werden am letzten Abend dann dazu kommen, ist eben nicht nur einfach Gott die Ehre geben, sondern Anbetung bewirkt in der unsichtbaren Welt auch ganz, ganz viel. Also kann oder geht tatsächlich auch so weit, dass Anbetung richtig eine geistliche Waffe ist. Da kann man eine Menge Rabatz machen in der unsichtbaren Welt mit Anbetung. Deswegen mache ich das inzwischen auch unheimlich gerne. Aber nicht nur deswegen. Aber Anbetung ist etwas, ich gebe Gott die Ehre. Und das ist was Satan überhaupt nicht haben kann. Weil der war früher im Thronsaal Anbetungsleiter und wollte sein wie Gott und wollte selber angebetet werden. Und jetzt zu sehen, dass ein Mensch, der eigentlich in Satans Herrschaftsgebiet lebt, auch wenn er Christ ist, nicht ihn anbetet, sondern Gott anbetet, das kann er überhaupt nicht haben. Und dessen sollten wir uns bewusst sein, wenn wir persönlich, alleine oder mit mehreren oder in der Gemeinde Anbetung praktizieren, dann haben wir spätestens dann haben wir die volle Aufmerksamkeit unseres himmlischen Vaters und des ganzen Himmels. Also ich habe das in einer Vision, in einem Anbetungsgottesdienst mal erlebt. Da habe ich buchstäblich gesehen, wie sie im Thronsaal den Boden abgerissen haben, also Planken rausgenommen und Pflastersteine raus. Also richtig den Boden vom Thronsaal so kreisförmig oval aufgemacht haben. Und dann standen die Engel und Gott stand da und guckten runter auf die Gemeinde, wo wir da waren. Und haben einfach völlig, also die Engel waren auch völlig ehrfürchtig. So, Lobpreis, wirklich Lobpreis. Und das ist eins der Dinge, die ich nie vergessen werde, weil dieses Lied heißt der Einzige, dem wirklich Anbetung gebührt. Und das ist es. Er ist wirklich der Einzige, dem Anbetung gebührt und keinem anderen. Und das ist also eins der schönsten Zeiten, die man haben kann, Gott wirklich anzubeten und gleichzeitig zu wissen, man ist so vertraut mit ihm, man ist Kind, man ist nicht einfach nur Diener oder, ja, ich bin ja Knecht Gottes. Nein, bin ich nicht. Ich bin Kind, Kind Gottes. Das ist was anderes als Knecht. Ein Knecht kann nichts erwarten, darf nichts erwarten, der muss seine Pflicht tun und damit war es das dann auch. Aber ein Kind, die Töchter von dem Präsidenten Obama, die werden garantiert nicht zu Sekretär oder Sekretärin von ihm hingehen und sagen, ja, ich möchte mal mit meinem Vater einen Termin haben, nächste Woche vielleicht so für 5 Minuten ungefähr, das muss dann reichen, das ist ja nicht so wichtig. Und nee, die gehen auch mal einfach so ins Oval Office rein. Die haben da gar keine Hemmungen. Und setzen sich auf den Schoß und knuddeln mit ihm, wenn er nicht gerade irgendwelchen anderen Präsidentschaftsbesuch hat. Ja, und das ist unser Vorrecht. Wir dürfen da auch in den Thronsaal rein. Und dann sind wir immer so, ja, gut, ich muss ja stille Zeit machen, ich muss ja Gott mit Gott beten und 5 Minuten, die müssen dann reichen. 5 Minuten Gott gebe ich dir von den 24 Stunden, die ich habe und da rede ich mal mit dir. Und diese 5 Minuten, die musst du dann aber auch Zeit für mich haben. Bitteschön. Das Erstaunliche ist, wenn Gott das einfach mal umdreht. Also, wir haben das auch beim Alpha-Wochenende jetzt gerade gehabt, dass so, wenn du am Einschlafen bist oder am Aufwachen bist und plötzlich steht Gott da und fängt an mit dir zu reden über den Tag, der gewesen ist oder der Tag, der vor dir liegt. Ich war letztes Jahr im November auf einer ganz fürchterlichen Hochzeit. Eben überhaupt nicht kirchlich, sondern total weltlich, aber ich sollte da Fotos machen und es war grauenhaft. Die Braut, ne? Bietet mich an, ich bin die Schönste überhaupt und so, also dieses völlige, ich bin das Wichtigste und kein anderes Idol neben mir. Und ich war echt genervt und als ich dann abends im Bett lag und einschlafen wollte, stand mein himmlischer Vater plötzlich neben meinem Bett und sagte, ja, jetzt guckst du dir an, ne? Ich hätte so gerne was anderes mit deren Leben gemacht. Und ich würde so gerne in deren Leben vorkommen. Aber die lassen mich nicht. Die geben mir überhaupt keinen Raum. Und das war eigentlich auch unglaublich erschütternd, wenn Gott anfängt, einem das Herz auszuschütten. So wie er über Menschen denkt und wie traurig er darüber ist. Aber du kriegst dann auch eine Last aufs Herz, so nennen wir das ja gerne, dass wir dann anfangen, auch für Leute zu beten. Und ich glaube, das ist es dann auch, sich da ein Stück weit auch eins zu machen. Weil sicher, Gott könnte alles, was er will, auch ohne uns machen, wäre überhaupt keine Schwierigkeit. Aber seine Souveränität geht so weit, dass er auf unser Gebet, auf unser Mitarbeiten angewiesen sein möchte. Und das finde ich dann wieder ein unglaubliches Vorrecht. Und das finde ich total toll, wenn das Gott so ist. Und dass er mit uns zusammen was machen möchte. Und da an dem Punkt wird es dann auch echt spannend. Anbetung. Ja, und dann gibt es noch einen letzten Punkt, Dankbarkeit. Da denkt man immer, ja, das ist doch ganz einfach und so. Und nee, ist es gar nicht. Also, wir sind in einer Kultur groß geworden, wo vieles so selbstverständlich genommen wird und wo man schnell mal sagt, oh ja, danke. Ich erzähle mal zwei Beispiele, was Dankbarkeit auch sein kann. Die Joni Erickson, ich vermute mal, die meisten von euch wissen, wen ich meine, sitzt seit ihrem 18. Lebensjahr ungefähr im Rollstuhl, hat zu Hause eine ganz liebe Freundin, die so den Haushalt führt und putzt und wäscht und so. Und die hatte dann irgendwann kein Geld mit und sagte, du Joni, kannst du mir $20 leihen? Ja, sagt Joni, gar kein Problem. Da hinten ist mein Portemonnaie, nimm dir $20 raus und gut ist. Und dann wollte sie Feierabend machen, ging dann ans Portemonnaie, nahm sich die $20 raus, guckte dann nochmal kurz zur Tür rein und sagte, du Joni, ich habe mir $20 aus deinem Portemonnaie rausgenommen, ich gehe jetzt. Und Joni sagt, ja danke, ich habe mir $20 rausgenommen. Ja, danke. Stell dir das mal vor. Zu dir kommt einer und nimmt sich 20 Euro aus seinem Portemonnaie raus und du sagst, ja, danke. Danke, dass du dir Geld aus meinem Portemonnaie genommen hast. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist so eingeschliffen, die ist einfach so dankbar und egal was passiert, sie sagt einfach danke, aber das ist auch eine Herzenshaltung dann. Weil wer sagt denn, dass sie sich nicht jetzt schon im Vorfeld dafür bedankt, dass sie die $20 wiederkriegt? Das ist dann zum Beispiel Hebräer 11, Vers 1. Das ist der Glaube, eine gewisse Zuversicht und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Und in dem Moment, wenn du weißt, dass dein Gebet im Einklang ist mit dem, was Gott will, im Einklang ist mit den Verheißungen, dann brauchst du eigentlich nicht mehr zu bitten. Dann kannst du eigentlich schon anfangen zu danken für das, was kommen wird. Weil du ergreifst das im Glauben. Claim the promise. Und das andere an Dankbarkeit, da war ich auch total erstaunt, als ich das gelesen habe. Ein Pastor aus dem 17. Jahrhundert in London, Matthew Henry heißt der, glaube ich, wird abends auf dem Weg nach Hause überfallen. Räuber raubt ihm das Portemonnaie und geht seiner Wege. Und er kommt nach Hause, zieht seinen Mantel aus, setzt sich an seinen Schreibtisch und schreibt auf: Gründe, wofür ich dankbar sein kann. Erstens, er hat mir mein Geld genommen und nicht mein Leben. Ich bin versorgt, aber es war nicht allzu viel im Portemonnaie dran. Und ich bin dankbar, dass er der Räuber war und nicht ich. Dass ich nicht in der Situation bin, wo ich andere Leute ausrauben muss. Und plötzlich wird das total spannend. Egal wie doof deine Situation ist, da gibt es dann plötzlich Dinge, für die du immer noch danken kannst. Und in dem Moment fängt ein Lebensstil der Dankbarkeit eben wirklich an, ein Lebensstil zu werden. Wenn ich gucke, es ist eine blöde Situation, aber wofür kann ich in dieser Situation immer noch danken? Wofür kann ich dankbar sein? Und dann im Gebet letztendlich auch mehr mit Dankbarkeit und mit Anbetung mit Gott kommunizieren als mit Bitten. Natürlich gehört dazu, sein Herz auszuschütten. Das mache ich genauso. Ich würde auch am liebsten die ganze Zeit neben unserer ältesten Tochter in Berlin jetzt nebenher laufen. Weil ich denke, ich bin der, der sie bewahren kann. Als Vater. Na klar. Aber kann ich eben nicht. Ich bin hier und sie ist in Berlin und das tut auch irgendwo weh. Aber das Erste, was ich morgens mache, mich hinzusetzen und zu sagen, hey Papi, sie ist dein Kind. Sie ist mein Kind, sie ist dein Kind und bitte bring sie irgendwie durch diesen Tag in dieser großen Stadt, wo jederzeit irgendein Bombenattentat kommen kann. Da sind wir vorher nicht gefeit. Aber pass du auf sie auf. Und es ist dann schön, mit ihr abends zu telefonieren und sie sagen zu hören, mir geht's so unglaublich gut. Alle anderen sind so traurig, dass ich nicht da bin, aber ich bin hier und mir geht's so unglaublich gut. Und dann kann ich auch wieder dankbar sein. Kann ich sagen, echt schön. Schön, dass sie in dieser großen Stadt, wo sie eigentlich keinen kennt, sich wohlfühlt und vergnügt ist und fröhlich und ja, genau. Wir sind durch. Hier oben liegen drei Zettel mit den ganzen Bibelstellen, auch mit dem, was ich jetzt nicht gesagt habe. Ja, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr zugehört habt. Leider, ich habe zu viel geredet, entschuldigt, aber nächstes Mal dürft ihr Fragen stellen. Oder auch jetzt noch, die Zeit ist ja zumindest noch für 7 Minuten verfügbar, dass ihr noch fragen könnt, wenn ihr fragen wollt.